Ja, wir freuen uns auf das Thema, von welchem Nutzen ist es für Christen, sich von der Welt getrennt zu halten? Und Bruder Van Efferden aus der Versammlung Berlin-Französisch hat sich darauf vorbereitet. Bitte schön.
Ja, ich bitte euch kurz, das ist mir etwas zu hoch. Dankeschön. Von welchem Nutzen ist es für Christen, sich von der Welt getrennt zu halten? Hierzu schlagen wir sofort einmal die Bibel auf, denn wir möchten die Grundeinstellung zu diesem Vortrag oder das Thema von Jesus selbst bestimmen lassen. Johannes 17, Vers 16. Wenn ihr es gefunden habt, können wir es zusammen lesen. Johannes 17, und zwar hier der Vers 16. Sie sind kein Teil der Welt, so wie ich kein Teil der Welt bin. Wie haben die ersten Christen dies verstanden? Also die, die Jesu Beispiel nachgefolgt sind. Hier ein Auszug von einem Historiker. Es kristallisierte sich ein Markenzeichen heraus für die ersten Christen. Welches? Man bezeichnete die Christen als der Welt abgestorbene, für das Leben unbrauchbare Menschen. Vielleicht für die, die die Wahrheit als Erwachsene kennengelernt haben. In meinem Fall hat sich das so dargestellt, als ich irgendwo da in Belgien die Wahrheit kennengelernt habe und immer mehr Position ergriffen habe, sagten die Leute um mich herum, seitdem du mit den Zeugen Jehovas zu tun hast, ist mit dir nichts mehr los. Kennt ihr das? Das ist hier gemeint. Die ersten Christen bezeichnete man als der Welt Abgestorbene. Warum haben die Christen damals und warum nimmt ein Christ heute die Herausforderung an, von der Welt getrennt zu sein? Hierzu schlagen wir den zweiten Schlüsselgedanken, der biblisch begründet ist, auf Jakobus 4, Vers 4, bitte. Der Grund, warum ein Christ sich bemüht, von der Welt getrennt zu sein, wird hier ganz klar beschrieben im zweiten Teil. Wir fangen an, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, und hier kommt der Punkt, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer immer daher ein Freund der Welt sein will, stellt sich als ein Feind Gottes dar. Das heißt, man ist getrennt von der Welt, weil man ein Freund Gottes sein will. Oder indem man ein Freund Gottes wird, trennt man sich von der Welt. Man kann nicht auf die beide Seiten stehen. Gottes Maßstäbe haben sich nicht geändert bis heute. Somit bleibt dieser Punkt als Grundsatz, warum man in seinem Herzen entschlossen ist, getrennt von der Welt zu sein. Man möchte ein Freund Gottes sein. Strebst du diese Freundschaft an? Wieso ist es von Nutzen? Gehen wir zurück nach Johannes 17, bitte. Und hier werden wir den Nutzen sehen. Und dann haben wir das Thema umrissen, den Rahmen, in dem wir dieses Thema entwickeln. Warum ein Mensch, warum Christen von der Welt getrennt sind und warum es von Nutzen ist. Wir lesen Johannes 17, Vers 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, sondern um dessen Willen, der böse ist, über sie zu wachen. Haben wir den Nutzen gesehen, warum ein Christ getrennt von der Welt ist? Schauen wir nochmal hin. Sondern um dessen Willen, der böse ist, über sie zu wachen. Das heißt, wenn wir es schaffen, von der Welt getrennt zu sein, haben wir den Schutz Jehovas. Das ist doch etwas wert. Das ist doch etwas, was man gebrauchen kann. Ich habe das so veranschaulicht. Ein Christ, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen. Ein Christ ist wie ein Schiff im Wasser. Innen drin ist es trocken, außen ist die Welt. Trotzdem bist du in der Welt. Wenn du ein Teil der Welt bist, bist du ganz tief unten. Ist mit dir nichts mehr los. So ist das. Ein Christ ist wie ein Schiff im Wasser. Innen drin ein Gesetz, außerhalb ein Gesetz. Und die Kunst besteht jetzt darin, dieses Schiff durch dieses Wasser der Welt richtig zu lenken. Und wenn wir es schaffen, die Trennung herbeizuführen, obwohl wir einen sehr engen Kontakt haben, geht es uns gut als Christ und man kann mit uns was anfangen. Und wir sind dann echte Freunde Jehovas. So, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wir werden drei Bereiche ansprechen, wo diese drei Punkte wichtig sind. Also getrennt von der Welt nach christlichem Beispiel, weil wir Freunde Jehovas sind und weil wir seinen Schutz wollen. Erstens Politik, zweitens Moral, drittens Predigtdienst. Diese drei Punkte wollen wir mal rausschälen, um zu sehen, wie ein Christ da getrennt von der Welt ist. Der erste Punkt. Christen sind politisch neutral eingestellt. Wir werden jetzt folgenden Punkt nehmen, einen biblischen Hinweis, wie die ersten Christen gehandelt haben und wie das sich auf unser Leben auswirkt. Also zurück zu Johannes 18, Vers 36 bitte. Hier wird etwas beschrieben, eine Situation, in der sich Jesus befand mit Pilatus. Und achten wir darauf, dass es hier nicht um Religion ging, um diese Diskussion. Es ging darum, Pilatus hatte irgendwelche Befürchtungen. Wir müssen uns die Sache mal vor Augen führen. Jesus und Pilatus. Jesus war ein bekannter Mann. Er war bekannt dafür, dass er Wunder tätigte. Er war bekannt dafür, dass er Dämonen austrieb. Er war bekannt dafür, dass er Wind sei still. Und jetzt steht er vor Pilatus. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was der dachte. Was wird der jetzt mit mir tun, dieser Jesus? Wir sind in Johannes 18, Vers 36. Und da steht, Jesus antwortete ihm, mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. Wäre mein Königreich ein Teil dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königreich nicht von daher. Kontext, haben wir verstanden, den Kontext. Jesus hat den Pilatus beruhigt und habt ihr festgestellt, womit er ihn beruhigt hat. Er hat gesagt, mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. Und dann hat er ein Argument benutzt. Welches? Wäre mein Königreich von dieser Welt, dann hätten die gekämpft. Und das hat bei dem Pilatus Klick gemacht. Der wusste, ach, ich brauche keine Angst zu haben. Der geht mir nicht an meine Stellung. Und das ging so weit für den Pilatus. Vers 38, schaut mal. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er dies so gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Für Pilatus war das politisch neutral, diese Einstellung. Wie hat sich das auf die Christen ausgewirkt? Die haben das natürlich gewusst. Hier ein Zitat. Sie konnten nicht bewogen werden, an der Zivilverwaltung oder militärischen Verteidigung des Reiches einen tätigen Anteil zu nehmen. Es war unmöglich, dass Christen, ohne eine heilige Pflicht zu verleugnen, dem Charakter von Kriegern, Obrigkeiten, Personen oder Fürsten annehmen konnten. So sind sie damit umgegangen, die ersten Christen. Ja, wir sprechen davon, von also dieser christlichen Neutralität. Sie wird so definiert in einem unserer Bücher, die Haltung von Personen, die einem Streit zwischen zwei oder mehr Parteien fernbleiben, beziehungsweise keine der streitenden Parteien unterstützen. Also fernbleiben und keine der Parteien unterstützen. Wie diese Linie zu ziehen ist, hat Jesus in einem Zusammenhang mal geklärt. Markus 12, Vers 17, schlagen wir auf. Hier werden wir diese feine Linie der Trennung feststellen. Markus 12, Vers 17. Wir wissen, dass diese Bibelstelle oft herangenommen wird, zum Beweis, dass ein Christ Steuern zahlt, aber diese Bibelstelle ist sehr komplex, wenn man mal darüber nachdenkt. Markus 12, 17, da sagte Jesus, zahlt Cäsars Dinge Cäsar zurück und Gottes Dinge aber Gott. Das heißt, politisch neutral zu sein bedeutet, dass wir den Cäsar respektieren, ohne Jehova zu vergessen. Das ist das Schiff im Wasser. Es darf das Gesetz der Natur außerhalb nicht vergessen, der Kapitän. Und innerhalb hat er sein eigenes Gesetz. Das sind die Dinge Gottes. Und die Dinge der Welt sind draußen. Welche sind die Dinge des Cäsars? Klar, dass wir Steuern zahlen. Klar, dass wir Amtspersonen respektieren. Klar, dass wir das Gesetz respektieren. Und jetzt im Gegensatz dazu, welche sind die Dinge Gottes? Halten Sie diese mal im Gegensatz zur Politik. Er bringt die dauerhafte Lösung für Frieden und Sicherheit. können die Welt gar nicht, kann die gar nicht. Er allein hat das Recht zu herrschen. Er weiß, wann die richtige Zeit ist zum Eingreifen. Das sind die Dinge Gottes. Wenn wir also jetzt diese Linie richtig verstehen, dann wissen wir, dass wir in politischen Situationen völlig neutral sind und uns nicht irgendwo einmischen. Es wird besonders schwierig, wenn zum Beispiel Situationen auftreten, wie sie hier kürzlich in Berlin hatten. Volksentscheid. Was passiert mit Tempelhof? Könnt ihr euch daran erinnern? Und da gab es ein Zitat aus einer Zeitung hier, die hat das gesagt. Abstimmung über Tempelhof steht für eine politische Entscheidung fern der Parteien. Also, wenn wir uns in sowas hineinziehen lassen, immer darüber nachdenken, sind das Dinge Gottes oder sind das Dinge der Welt? Und dann weißt du, wo du deine Linie zu finden hast. Ganz neutral. Der nächste Punkt ist auch, Politiker oder Parteien äußern oft ein Programm, eine Idee, die vernünftig ist. Das sind ja Menschen. Das sind Familienväter, die wissen genau, was der Mensch braucht. Und dafür sprechen sie manchmal auch Dinge an, die wirklich geregelt werden müssen. Und jetzt heißt es für einen Christ, nicht zu vergessen, mit welchen Mitteln erreicht die Politik ihre Ziele. Unser Königreich ist kein Teil dieser Welt, sonst würden wir die Mittel dieser Welt benutzen, um die Ziele zu erreichen. Versteht ihr den Punkt? Da ist es, wo ein Christ nachdenken muss. Wir gehen nicht die Wege dieser Welt, um die Ziele durchzusetzen, die wir erreichen wollen. Zum Beispiel Frieden in Afghanistan. Das gibt uns eine Idee. Wir haben andere Mittel, wie wir Frieden erreichen. Und das bedeutet, dass wir als Christen wirklich Acht geben darauf. Eine subtile Art der Neutralitätsverletzung ist folgende. Das ist ein etwas anderes Thema. Sportliche Massenveranstaltungen. Ich habe auch mal was rausgenommen aus irgendwelchen Reklamezeitschriften hier in Berlin. Kennt ihr Fanfarben? Ich sage sie mal schwarz, rot, gelb. Das sind Fanfarben. Und wenn man die so irgendwie, ich sehe die hier, die deutsche Flagge, ja, die belgische Flagge hat auch diese drei Farben. Wusstet ihr das? Da kommt man schon in Konflikt, wenn man aus Belgien kommt. Wenn man diese Fanfarben jetzt irgendwie in der richtigen Reihenfolge aufs Gesicht macht, dann hast du ein Problem. Dann gehörst du zur Welt. Fanfarbe ergibt Flagge, ergibt Nationalität, ergibt Neutralitätsproblem. Warum ist das wichtig? Da werden wir schnell reingezogen, ganz schnell, im Kindergarten sogar schon. Bei der nächsten WM oder was weiß ich, kommt das wieder. Ist ganz modern geworden. Also drüber nachdenken, wie sich das auswirkt, bis wohin man getrennt von der Welt ist. Das ist ganz wichtig. Sehen die Menschen den Unterschied? Sehen die Engel den Unterschied? Sieht Jehova den Unterschied? Darum geht's. Getrennt von der Welt zu sein. Wie ein Schiff im Wasser, die Grenze ist verhältnismäßig dünn, das ist eine Schicht Farbe manchmal nur, dann kommt das Metall oder was auch immer und dann ist das Schiff und das Innenleben. Neutral bleiben, ganz neutral bleiben ist unser Motto. Sich von der Welt getrennt zu halten ist von großem Nutzen, hier ein Beispiel. Ein Bericht aus einem afrikanischen Land handelt von zwei Soldaten, die mit Jehovas Zeugen die Bibel studierten. Der eine diente in der Regierungsarmee und der andere als Rebell. Schließlich beschlossen beide, unabhängig voneinander, ihre Schwerter zu Flugscharen zu schmieden und schieden aus dem Militär aus. Als sie zum ersten Mal eine christliche Zusammenkunft besuchten, fragte der Untergrundkämpfer dem Soldaten, was willst du denn hier? Stell dir erstmal vor, die ehemaligen Feinde. Der Bericht sagt weiter, und du? Was machst du hier? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das war von Nutzen für diese beiden. Das hat ihr Leben gerettet. Mal eben so. Eine politische, neutrale Handlung hat dazu beigetragen, dass zwei Menschen sich auf einem ganz anderen Terrain wiedergefunden haben. Und das ist schön. Also der Nutzen einer politischen, neutralen Einstellung ist, dass man hier in einer Versammlung, ich habe jetzt mindestens drei Nationen schon kennengelernt, aus Rumänien, aus Belgien und Deutsche. Und ich weiß nicht, was es noch gibt. Stellt euch vor, wir würden politisch nicht neutral sein. Das wäre nur ein Palaver hier. Also, ein absoluter Nutzen. Zweiter Punkt. Christen halten sich getrennt von der unmoralischen Welt. Ich habe mal in einem Wörterbuch, in einem Deutschen nachgeschaut, wo so die Definitionen liegen für Unsittlichkeit. Habe was Interessantes gefunden, mal gucken, ob es euch gefällt. Da wird Unsittlichkeit in einem Wörterbuch beschrieben als entgegen der etablierten Moral. Ich muss es nochmal lesen. Entgegen der etablierten Moral. Das ist Unmoral. Beispiel. In deinem Land oder hier ist es erlaubt zu lügen. Dann ist es unmoralisch, wenn du nicht lügst, nach dieser Definition. So, also wenn die Mehrheit sagt, das ist grün, dann musst du sagen, das ist rot, weil du ein Christ bist, dann bist du unmoralisch. Entgegen der etablierten Moral. So, und jetzt wollen wir mal eine Definition der Bibel hören, was unmoralisch ist. Und da werdet ihr feststellen, dass Moral etwas ein weiter Begriff ist, der das ganze Leben beinhaltet. 1. Korinther 9, der kommt uns bestimmt ganz bekannt vor, dieser Vers. Aber wenn wir diesen Vers in diesem Zusammenhang mal sehen, was unmoralisch ist, dann kommt uns schon einiges in den Sinn. Und dann verstehen wir, warum Christen der Welt Abgestorbene sind. 1. Korinther 6, so, jetzt habe ich es selber auch noch, Moment, und den Vers 9 und 10. Hier steht, wisst ihr nicht, dass Ungerechte, ich mache mal eine Klammer, Unmoralische, das Königreich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Männer, die für unnatürliche Zwecke gehalten werden, noch Männer, die bei männlichen Personen liegen, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Erpresser werden Gottes Königreich erben. Da hast du die ganze Palette, ja, was unmoralisch ist. Und die Verknüpfungen dazu ergeben noch das, was die moderne Welt uns heute bietet. Also, das ist eine echte, klare Definition von dem, was moralisch nicht in Ordnung ist. Der Will Durand, ein anderer Historiker, der bestätigt dieses Markenzeichen für Christen. Er sagte, die kleinen christlichen Gemeinden waren der genussvollen Heidenschaft mit ihrer Frömmigkeit und ihrem Anstand ein Dorn im Auge. Lass mich bloß in Ruhe mit deinem Moralpredigt. Kommt einigen von uns bestimmt bekannt vor, wenn wir an der Arbeit vielleicht mal Position für die Wahrheit bezogen haben oder in der Schule. Also, wir sprechen hier von Lügen, Betrügen, Untreue, Korruption, Habsucht. Ein paar gängige Praktiken mal aufzuwerfen. Diese Brocken haben wir uns bestimmt schon hinter uns gelassen. En gros könnte man sagen, ein Christ ist da weit von weg. Aber halten wir fest, dass diese Dinge wie Unkraut oder wie Rostflecken an einem Schiff sind. Ja, die kommen von innen nach außen und versuchen, die Farbe zu durchstoßen. Und plötzlich hat deine christliche Persönlichkeit so ein paar Rostflecken und nach dem Rost kommt was? Ein Loch und nach dem Loch kommt Wasser. Und dann könnte man es so sagen, die christliche Persönlichkeit kann schnell verwässert werden. Und da musst du schon echt suchen, ob du noch ein Christ bist. Das ist ganz wichtig für uns, in diesem Bereich getrennt von der Welt zu sein. Ganz wichtig. Das Wasser der Welt kann wirklich in uns eindringen, in unsere Persönlichkeit. Und außerdem macht es ja auch noch schwer. Das füllt ja das Schiff, ja. Und dann geht es immer tiefer. Und dann braucht es nur eine kleine Welle, pup, weg. So, das halten wir für uns als Beispiel fest, in moralischer Hinsicht wirklich getrennt von der Welt zu sein, dann haben wir den Vorteil, dass wir keinen Ballast mit uns rumschleppen. Und wenn wir eine Schwäche in unserer Persönlichkeit sehen, dann machen wir das Loch in dieser Hülle, die unser Schiff darstellt, zu. Farbe ab, polieren, reparieren, dran denken und es tun. An unserer Persönlichkeit arbeiten. Ganz wichtig, ist ganz wichtig, sonst wird das Loch größer und es kommt zu viel Wasser rein und das ist nicht gut. Sich von der Welt getrennt zu halten, hier ein Beispiel. Ich habe extra eine jugendliche Person herausgesucht, nicht, weil Jugendliche besonders versucht werden, sondern weil dieses Mädchen, was wir hier kurz analysieren werden, ein Beispiel in der Versammlung darstellt und zur Ermunterung anderer beigetragen hat. Aus Suriname, 14-jähriges Mädchen, von einem gut aussehenden Jungen in einer Schule wurde sie angesprochen. Jetzt hört mal gut zu, wie. Der mit ihr sexuelle Beziehungen haben wollte. Sie lehnte ab mit der Begründung, dass die Bibel außereheliche Beziehungen verbietet. Andere Mädchen in der Schule verspotteten sie und versuchten sie zu einer Sinnesänderung zu bewegen. Da, wie sie sagten, jedes Mädchen mit dem betreffenden Jungen schlafen wollte. Die Jugendliche blieb jedoch standhaft. Also ich stelle mir das schwierig vor. Ein paar Wochen später wurde diagnostiziert, dass der Junge HIV-positiv war. Und er erkrankte schwer. So kann es ausgehen. Muss nicht immer AIDS sein. Muss auch nicht immer eine Schwangerschaft sein, eine ungewollte. Aber Herzensleid kommt dabei raus. Oder einfach, du verlierst deine Würde, wenn du dich mit der Welt einlässt. Ein klarer Stand in Sachen Moral ist eine wirkliche Ermunterung für die anderen in der Versammlung. Das haben auch Jugendliche in der Hand. Oder jeder in der Versammlung wird damit konfrontiert. Lassen wir uns nicht runterkriegen. Es geht hier nicht nur um Sex, es geht um Alkohol, Rauchen, Drogen, Lügen. Getrennt von der Welt zu sein. Dann habe ich mir hier einen Spruch aufgeschrieben: Lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Schiff, um den frischen Wind der Welt zu genießen. Und da sind Haie drin. Das ist mal rapsch. Und es ist wirklich so. Ich bin nicht in der Wahrheit aufgewachsen und dort, wo ich die Wahrheit kennengelernt habe, ist das wirklich schon so gewesen, wie dieses Mädchen es erlebt hat. Und das ist jetzt schon 30 Jahre her. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das, was junge Menschen oder was man auch auf der Arbeitswelt alles aushalten muss, um getrennt von der Welt zu sein heutzutage. Also wenn das so ist, wie es zu meiner Jugendzeit war, dann habt ihr alle sehr zu kämpfen. Das ist nicht leicht. So, und jetzt Punkt Nummer 3. Wissen wir noch die zwei ersten? Politik, Moral und 3, Predigtdienst. Inwiefern ist der Predigtdienst ein Mittel zur Trennung von der Welt? Könnte man sich jetzt fragen. Okay, schlagen wir erstmal einen Grundsatz auf. Matthäus 28. Hier lesen wir etwas ganz Besonderes über Jesus Christus, was er seinen Christen oder christlichen Nachfolgern geboten hat. Wir lesen diesen Vers, weil wir ihn als Grundlage für dieses Gebot sehen wollen. Es steht im Vers 19, Kapitel 28 folgendes. Geht dahin und macht Jünger aus Menschen aller Nationen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Wir haben hier Faktor Zeit bis zum Abschluss des Systems der Dinge, Faktor alle Nationen weltweit. Das heißt, dieses Gebot gilt bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Wie sind die ersten Christen damit umgegangen? Wie haben sie das verstanden? Apostelgeschichte 5, Vers 28 kommt uns ganz klar in den Sinn für die, die die Bibel kennen. Schlagen wir das gemeinsam auf. Die ersten Jünger predigten, und das hat zu etwas geführt, zu etwas ganz Interessantem. Kapitel 5, Vers 28. Wir haben euch ausdrücklich befohlen, nicht mehr weiter aufgrund dieses Namens zu lehren, Klammer auf, predigen. Und dennoch, seht, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und ihr seid entschlossen, das Blut dieses Menschen über uns zu bringen. Das heißt, die Predigtätigkeit, die die ersten Christen durchgeführt haben, hat dazu geführt, Konfrontation oder Trennung. Da war eine klare Linie und die anderen sagten, hör auf. Und sie sagten im anschließenden Text, ob wir auf euch hören sollen oder auf Gott, entscheidet ihr das. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen auf Jehova hören. Das war ein Mittel zur Trennung. Wie weit dieses Mittel ging, können wir aus Matthäus 24, Vers 14 erkennen. Da ist ja diese Bibelstelle, die sagt, und diese gute Botschaft vom Königreich wird auf der ganzen bewohnten Erde gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis. In dem Moment entsteht die Trennung, wenn du Zeugnis ablegst, wenn du über die Wahrheit redest, in der Schule, an der Arbeit, zu Hause, in der Nachbarschaft, überall dort, wo du bist, dann kommt eine Trennung. Hier ein Zitat, wie es mir geschehen ist, an der Arbeit, wo ich war. Die Kollegen, wie die sich verhalten, wenn du Zeugnis gibst. Was passiert denn? Du kommst irgendwo in einem Raum, da lachen die Kollegen, du bist nicht drin. Und wenn du reinkommst, was passiert? Und irgendwann hörst du dann ja, immer wenn du reinkommst, müssen wir das Thema ändern. Ja, das ist eine Trennung, so soll es sein. Das ist ein Schutz. Nimm das denen nicht übel, das ist gut für dich. Ja, so muss es sein, weil dann wirst du nicht versucht unnötig. Aber das ist die Konsequenz, wenn du getrennt von der Welt bist. Das ist gut. Mir hat es auf jeden Fall gut getan. Auch wenn in einem großen, ich weiß nicht, da war eine Kantine, und du bist der einzige Zeuge Jehovas da drin, da sind 200 Leute, die essen da und machen ihre Witze und du bist an deiner eigenen Ecke da und tust dein eigenes da, weil du getrennt von der Welt bist. Macht nichts. Im Nachhinein, wo ich dann von dieser Arbeit wegging, da sagten mir einige Kollegen, wir haben das immer bewundert und ist dir gar nicht aufgefallen, wir sind immer zu dir gekommen und haben in deinem Lagerraum Dinge gelagert, die wir sonst nicht lagern konnten. Sind verschwunden. Ja, es ist ein Reklameschild, also getrennt von der Welt, hat etwas für sich. In der Schule auch. In der Schule ist es ganz besonders schwierig, wenn du Stellung beziehen musst für die Wahrheit. Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Halloween, übermorgen oder wann auch immer das ist, ja. Klare Stellung beziehen ist wichtig, getrennt von der Welt zu sein. Hier eine Erfahrung von einem Soldaten, einem ehemaligen. Kriegen wir hin in der Zeit. Das Haus eines ehemaligen Soldaten in El Salvador war voller Einrichtungsstücke, die an seine Militärzeit erinnerten. Aber als er mit Jehovas Zeugen die Bibel zu studieren begann, entwickelte er friedsame Interessen. Schließlich entfernte er aus seinem Haus alles, was mit Krieg zu tun hatte, und nahm voller Eifer den Predigtdienst auf. Als regierungsfeindliche Truppen das Dorf besetzten, wurde er gefangen genommen. Offensichtlich hat ihn jemand verraten, dass er ein ehemaliger Armeeangehöriger war. Er erklärte jedoch, dass er kein Soldat mehr sei, sondern ein Zeuge Jehovas. Jetzt geht's aber weiter. Die Guerillas beschuldigten ihn, in seinem Haus Waffen zu haben. Doch bei einer Durchsuchung wurden keine gefunden. Geht weiter. Der Führer der Aufständigen befragte darauf die Nachbarn über ihn. Und jetzt der Punkt. Ein typischer Kommentar lautete: Er geht Tag für Tag nur die Straße auf und ab und predigt die Bibel. Das war seine Rettung. Der war bekannt als Prediger, nicht nur als Zeuge Jehovas. Mit dem Titel Zeugen Jehovas tun das nicht. Nein, er selber war bekannt dafür. Der Mann wurde freigesprochen. Sein Eifer hat ihn zweifellos gerettet. Seht ihr den Punkt? Getrennt von der Welt durch Zeugnis geben. Das heißt, für Jehova Partei ergreifen, dann wird er auch für dich Partei ergreifen. Das ist doch eine tolle Gleichung, könnte man so sagen. So, wenn wir also in dieser Hinsicht im Predigtdienst wie ein Schiff sind, stellt euch vor, ein gutes Schiff fährt dahin, nutzt die Welt aus, die Gesetze des Wassers, kann vieles sehen und offen, also sehr oft im Gebiet, wenn du wirklich predigen kannst, wirst du feststellen, dass die Leute nicht glücklich sind. Und durch deinen Predigtdienst kannst du feststellen auch, was wahr ist, was du lernst. Du kannst wirklich feststellen, dass es getrennt von der Welt zu sein, dass es von Nutzen ist. So, 3 Punkte waren das. Politik, Moral, Predigtdienst. Könnt ihr euch noch an den Rahmen erinnern, woraus das Schiff besteht? Kein Teil der Welt, weil wir Freunde Jehovas sein wollen. Jakobus 4, Vers 4. Und gemäß Johannes 17, Vers 15, der Nutzen, ein Gebet Christi, über uns zu wachen. Jesus hat dies zu seinem Vater gesagt und das Gebet gilt immer noch. Jehova wird über uns wachen. Also, wer sich getrennt von der Welt hält, hat großen Nutzen daraus. Und vielleicht, wenn wir jetzt gemeinsam einige Verse im Psalmen lesen, Psalm 19, und wir lesen diese Verse, mag jeder Einzelne von uns darüber nachdenken, wann es sich in seinem Leben erwiesen hat, dass die Trennung der Welt von ihm von Nutzen war. Ich habe Psalmen gesagt, gell? Psalm 19 und hier ab Vers 7. Wir lesen. Ja, ich muss den selber erstmal finden, ja? So, 19, Vers 7. Das Gesetz Jehovas ist vollkommen, bringt die Seele zurück. Die Mahnung Jehovas ist zuverlässig, macht den Unerfahrenen weise. Die Befehle Jehovas sind recht, erfreuen das Herz. Das Gebot Jehovas ist rein, erleuchtet die Augen. Die Furcht Jehovas ist lauter, besteht immer da. Die richterlichen Entscheidungen Jehovas sind wahr. Sie haben sich allesamt als gerecht erwiesen. Sie sind begehrenswerter als Gold, ja als viel geläutertes Gold und süßer als Honig und der fließende Honig der Waben. Auch wird ein eigener Knecht durch sie gewarnt. Sie zu halten, bringt eine große Belohnung.